Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns um die Must-Haves der IT-Sicherheit in Unternehmen. Zusammen mit Experte Finn sprechen wir darüber, was Unternehmen tun können, um hier gut aufgestellt zu sein.
Daher ist es da das Wichtigste, dass man es macht, dass man anfängt, dass man dranbleibt, dass man es etabliert und dass man das Thema auch ernst nimmt. Und auch wenn es kostet, ja, natürlich, wie gesagt, IT immer eine rote Zahl, ist es trotzdem für den restlichen Betrieb der Firma, für die Existenz der Firma unglaublich wichtig, es zu tun.
Own Your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln.
Servus Finn.
Hallo Andrea.
Schön, dass du da bist und wir jetzt gemeinsam auf die Must-Haves der IT-Sicherheit schauen. Was würdest du denn sagen, warum sollte ich denn hier aktiv sein oder, falls ich es noch nicht bin, auf jeden Fall aktiv werden? Warum sollte ich mich da gut aufstellen?
Generell gilt es ja, dass du als Geschäftsführer oder als Inhaber einer Firma für alle Risiken, die dein Unternehmen betreffen, haftbar bist. Und ich bin der Meinung, nicht nur ich, sondern wir sind natürlich insgesamt der Meinung, dass wir die Risiken, die man auch akzeptiert, auch kennen sollte. Und auf jeden Fall insgesamt, wenn man eben auch nicht eine Compliance-Anforderung hat, also eine ISO-Zertifizierung vor der Tür stehen hat oder eine Auditierung vor der Tür stehen hat, dass man dann trotzdem ein gewisses Maß an Informationssicherheit immer haben sollte, damit da einfach das Gefühl, abends schlafen zu gehen und sich sicher zu wähnen, dann doch auch eins ist, was man vertreten kann und nicht sich einfach nur auf was verlässt, was man eventuell gar nicht hat.
Und so die größten Gefahren, würdest du sagen, das ist schon so dieses Thema irgendwie Hacking und dann Datenverlust? Oder gibt es da andere Sachen, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, warum das sinnvoll wäre, sich da gut aufzustellen?
Ja, also Datenverlust ist natürlich ein großes Thema. Also entweder Daten gehen verloren, dadurch sind nicht nur die Daten weg, sondern auch irgendwo dein Ansehen. Weil es natürlich auch sehr schädigend sein kann für dich als Firma, dass Kundendaten rausgehen, die dir anvertraut wurden, vielleicht sogar auch irgendwo Prototypen. Das heißt, die sind natürlich besonders schützenswert. Zusätzlich ist aber auch noch neben den Informationen vom Kunden natürlich auch das Geld interessant. Und wenn man dann in irgendeiner Art und Weise Kryptotrojaner oder Ähnliches sich fängt, dann muss man dafür schon einiges bezahlen, was im jährlichen Budget von einer typischen Firma nicht einfach so drin ist.
Also Ansehen, Datenverlust, aber vor allem auch das Thema Geld. Also genug Argumente eigentlich.
Im Endeffekt geht es doch immer ums Geld.
Was sind denn so aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen, denen Unternehmen da begegnen, eben in Bezug auf IT-Sicherheit?
Also die größten Anforderungen sind es natürlich erstmal, die Basis zu haben, eine ordentliche, belastbare Struktur zu haben, die auch, und jetzt ist das Wichtigste, gepflegt wird. Wenn man sie einmal nur aufstellt, wenn man sie einmal nur sich blöd gesagt kauft und dann sagt, so jetzt bin ich gut, das kann morgen wieder alt sein und dementsprechend einfach auch nicht mehr viel wert sein. Das heißt, die Kunst daran ist auch, entweder mit einem Partner, externen IT-Dienstleistenden zum Beispiel, oder halt eben mit guten internen Mitarbeitenden, das so weit hinzubekommen, dass das System, was aufgebaut wird, ja, die IT ist immer eine rote Zahl, natürlich verdient die kein Geld, aber ohne die wäre die rote Zahl am Ende des Jahres noch viel größer. Daher ist es wichtig, dass auch die etablierten Maßnahmen, IT-Maßnahmen, die wir haben, mit Prozessen, mit regelmäßigen Überprüfungen auch einfach am Leben gehalten werden, um somit das Sicherheitsniveau einfach nicht auf einmal drastisch zu verlieren, um wieder angreifbar zu sein.
Okay, also Basis gut aufbauen und dann dranbleiben und auf die Basis, wie man die erstmal aufbaut, da würde ich sagen, gucken wir dann gleich mal drauf. Aber auch nochmal die Nachfrage, du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du es wirklich jedem Unternehmen empfehlen würdest, oder habe ich jetzt so rausgehört? Also nicht nur jetzt, wenn ich irgendwelche gesetzlichen Anforderungen habe oder vielleicht Anforderungen von gewissen Auftraggebern oder so erfüllen muss.
Auf jeden Fall. Also Informationssicherheit ist ein riesengroßes Thema. Und wenn man kennt es von anderen, auch wenn man nicht der Schlechteste ist in der Reihe, dann wird man auch nicht als Erster angegriffen. Und mindestens das sollte auf jeden Fall die Grundanforderung sein, die jedes Unternehmen auch für sich erfüllen möchte. Einfach nicht der Erste oder das einfachste Opfer zu sein.
Ja, cool. Dann schauen wir da doch vielleicht mal als Nächstes drauf. Was sind denn so eben die Must-Haves, die Mindestanforderungen, dass ich eben nicht das erste Opfer bin? Was würdest du da den Unternehmen empfehlen?
Man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen zwei Unternehmenstypen. Einmal mit welchen, die ein Büro, ein physisches Büro haben, wo auch vielleicht Informationen in Form von Servern oder so gehostet werden, also wo die On-Premise betrieben werden. Und zum anderen das Unternehmen, was nur und ausschließlich in der Cloud ist. Ein Unternehmen, was eine eigene Infrastruktur hat, also oder auch eine schützenswerte Infrastruktur hat, muss ein paar mehr Anforderungen erfüllen als jetzt eins, was nur in der Cloud ist, weil man sich da aufgrund von Verträgen, aufgrund von SLAs mit den jeweiligen Anbietern dann auch irgendwo sich darauf verlassen kann, dass das eingehalten wird. Für Unternehmen, die ein eigenes Büro haben, beginnt es alleine schon damit, dass man eine ordentliche Firewall haben sollte. Das heißt, eine einfache Fritzbox oder so reicht nicht aus. Fritzbox ist ein Home-Router und keine Firewall. Das heißt, da beginnt es schon, dass die Netzwerkinfrastruktur auf jeden Fall erstmal ein besseres Niveau haben sollte. Alles, was dann dahinter passiert, gilt dann ebenso zu schützen. Sprich, die Server, die man eventuell on-premise betreibt, müssen einen gewissen Schutz haben. Und noch diverse andere Maßnahmen, die wir gleich mit Sicherheit noch mal ein bisschen genauer besprechen können. Zusätzlich ist aber auch natürlich bei jeder Firma der Mitarbeitende das erste Glied in der Kette, was angreifbar ist. Das heißt, die Devices, die ein Mitarbeitender bekommt, sei es jetzt ein Smartphone, sei es ein Laptop, die müssen ebenfalls gut geschützt sein und vor allem auch, und da kommen wir wieder zu dem vom Anfang, nicht nur temporär geschützt sein, sondern dauerhaft. Und da geht es halt dann los mit Mobile Device Management zum Beispiel. Das Unternehmen muss immer wissen, welche Assets es hat. Weil ohne die Übersicht, welche Assets ich zu schützen habe, weiß ich natürlich auch nicht, welche ich zu schützen habe. Und daher ist es ganz wichtig, die Assets an einer zentralen Stelle zu haben, in einem zum Beispiel Mobile Device Management, um zu wissen, was mich denn überhaupt betrifft.
Okay, also Mobile Device Management und Firewall, wenn ich eigene Server habe. Klingt aber so, als ob es dann mehr Aufwand wäre. Wäre dann insgesamt schon mal deine Empfehlung, eher Richtung Cloud zu gehen? Oder ist zwar beides gleich sicher, gleich gut?
Also da scheiden sich immer die Geister. Früher haben die Schreibtisch-ITler immer gesagt, bei der Cloud steckt schon im Namen, da werden deine Daten geklaut. Ist natürlich nicht mit der Zeit gegangen, der Spruch. Gerade auch durch Corona ist natürlich da einiges passiert, glücklicherweise. Aber auch das Informationssicherheitsniveau bei den Anbietenden ist auf jeden Fall auch deutlich höher geworden. Und daher ist es nicht so, dass man sagen kann, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Je nach Anforderung an das Unternehmen, ein Unternehmen, was viel mit Videoschnitt arbeitet, nur in der Cloud zu haben, da sind wir vielleicht in Deutschland mit der Infrastruktur vom Internetanschluss her noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Das ist ein anderes Thema und andere Länder können das vielleicht besser stemmen, aber da ist man auch angewiesen auf eine interne Infrastruktur. Und bloß weil man eine interne Infrastruktur hat, ist es nicht so, dass man zwangsweise damit jetzt einen höheren finanziellen Aufwand hat, IT-Maßnahmen zu etablieren. Also so die grundsätzlichen Sachen, wie jetzt zum Beispiel das Mobile Device Management, weil auch die Cloud-Arbeitenden sind ja dann dementsprechend unterwegs. Das heißt, wenn ein Device abhanden kommt, sollte sichergestellt sein, dass es vorher verschlüsselt war und dann auch eventuell, wenn es dann jemals wieder online gehen sollte, auch remote gelöscht werden kann. Und solche Kleinigkeiten sind natürlich dann im Endeffekt auch überlebenswichtig. Vor allem das, dass man damit dann auch eventuell Compliance-Anforderungen oder auch vertragliche Anforderungen zu Kunden einhalten kann.
Bei Cloud ist aber dann wahrscheinlich nur wichtig, dass ich dann ja irgendwie auch einen Plan habe, wie ich da wieder rauskomme, oder? Also da haben ja, glaube ich, viele die Sorge, oh, da bin ich dann so abhängig, da hängt dann alles bei diesem fremden Anbieter und wenn die das löschen, dann ist alles weg. Also so die beiden Sorgen auch irgendwie.
Ja, die Daten, generell gilt es, dass man natürlich von allem an Datenbestand irgendwo ein Backup haben sollte. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal nochmal bei On-Premise bleiben, klar, die Server sind zu schützen. Es sind aber auch dann da, die Assets so weit einzuklassifizieren, was dann davon schützenswert ist, wie oft das gebackup werden muss, ob es jetzt auch Offsite-Backups, sprich auch vielleicht ein Backup sogar in der Cloud. Dann natürlich wieder großes Thema Verschlüsselung, weil nur verschlüsselte Daten sollten, zumindest der gesamte Unternehmensstamm sollte auf jeden Fall nicht unverschlüsselt in der Cloud sein. Da liegen ja auch HR-Daten, da liegen dann Finanzdaten, da liegen Geschäftsführerdaten, die gehören einfach natürlich nur in die Hände von denen, die sie behandeln dürfen. Dann ist es aber so, dass wir alles, was wir in die Cloud als Datenstorage ablegen, lassen wir jetzt zum Beispiel mal Microsoft 365 mit seinem SharePoint betrachten. Da kann man zwar auch ein Backup von machen, ist auch empfehlenswert, weil wenn man mal zum Beispiel offline ist oder gewisse Löschfristen von Microsoft einfach schon überschritten sind, dass man sie selbst nochmal hat, zum einen. Aber wie du richtigerweise sagtest, es ist extremst wichtig, bevor man einen Cloud-Dienst sich dafür entscheidet, um Daten auch hochzuladen, dass man weiß, wie man sie wieder rausbekommt. Weil wenn man einmal die Daten hochgeladen hat und dann könnte man theoretisch in eine Art Lösegeldforderung auch reinlaufen, dass es dann auf einmal heißt, morgen kosten die Lizenzen das Zehnfache und du musst mitgehen, weil sonst sind deine Daten einfach unbrauchbar. Da sollte man sich vorher auf jeden Fall ordentlich Gedanken drüber gemacht haben, eben auch da wieder die IT mit einbezogen haben, den Informationssicherheitsbeauftragten zum Beispiel auch, Datenschutzbeauftragte dann einfach mit einbeziehen. In der Evaluierung und auch in der Einschätzung des Cloud-Service, inwiefern man den nutzen kann und was die Risiken dafür sind. Weil im Endeffekt alles, was wir für die Informationssicherheit machen, sind alles risikominimierende Maßnahmen. Es ist nicht, dass wir das Risiko egalisieren können, das gibt es nicht, sondern es sind einfach nur minimierende. Und dazu gehört auf jeden Fall eine Risikobewertung des Cloud-Services und dann der Betrieb auch dazu. Und das ist der gesamte Lebenszyklus einer Datei oder eines Datums in dem Moment. Hochladen, bearbeiten, aber auch speichern, Ablage und dann auch wieder, wie kriege ich die Daten daraus?
Okay, also quasi Exit-Strategie nennen wir es mal für das Thema Cloud und Backup hattest du auch noch gesagt als wichtigsten Punkt. Was sind weitere Must-Haves?
Also generell, wenn wir jetzt mal beim Endpunkt bleiben, also beim Endpoint-Device bleiben, ist es so, Mobile Device Management hatten wir schon angerissen, aber natürlich auch einen Antivirenschutz drauf zu haben. Nichts kann natürlich 100% geschützt sein, aber man ohne einen zu betreiben, weiß man also allein schon von zu Hause, dass es einfach keinen Sinn macht und dass immer mal was passieren kann. Das heißt, Schutz vor Schadsoftware ist ein ganz großes Thema, was auf jeden Fall mit da reingehört. Zusätzlich aber auch, um das Mobile Device Management Thema noch ein bisschen zu erweitern, das Patch Management, weil die Betriebssystemversionsstände, die man drin hat, die man auf den Geräten installiert hat, sei es jetzt ein Windows, sei es ein Mac, auch ein Linux, völlig egal. Je älter die sind, desto angreifbarer sind sie. Das heißt, auch wir als Unternehmen sollten natürlich in der Lage sein zu sehen, Software-Inventarisierung, welche Software, nicht nur Betriebssysteme, sondern auch Drittanbieter-Software, ganz wichtig, haben wir überhaupt im Einsatz und ist diese auf dem aktuellen Patchstand, weil auch da natürlich die Lücken soweit existieren und diese Lücken in den Versionsnummern auch von den von den Programmen, da gibt es extra Newsletter für, die man von Heise Security zum Beispiel, bei dem man auch den Hinweis bekommt, hey, jetzt Google Chrome bis zu der Versionsnummer ist nicht mehr einzusetzen, weil es wurde in irgendeinen Exploit gefunden, der das einfach sehr dramatisch macht, den zu benutzen. Dann weiß man, das sollte die Mindestversion sein, die man nicht einsetzt. Daher ist das Patch-Management ganz wichtig zu sehen, welche Versionsnummern habe ich überhaupt im Einsatz, wen betrifft es und wie kriege ich das schnellstmöglichst ohne die sehr geliebte Turnschuh-IT von uns IT-Lern damals. Wie kriegt man ohne das hin, dass man die Endpunkte, auch wenn sie im Homeoffice sind, direkt auch dann dementsprechend aktualisiert?
Okay, also hattest du jetzt noch genannt, das ganze Thema Antiviren, Software und eben auch Patch-Management, also so das Thema immer wieder auf dem aktuellen Stand sein bei meiner ganzen Software. Wie ist es so mit dem Thema Passwörter? Da gibt es ja auch viele, viele Probleme, wo dann eigentlich Leute von außen recht leicht reinkommen.
Ja, Passwortmanager ist inzwischen auch natürlich in der Cloud vorhanden und da war früher auch eher der Gedanke, oh Gott, ich vertraue meine gesamten Passwörter einer Cloud an, das heißt jemand anderes hat darauf Zugriff, ist nicht so. Das heißt, wenn man sich auch da mal die White Paper von zum Beispiel 1Password durchliest, dann ist ganz klar, dass die verschlüsselt abgelegt sind und auch 1Password darauf nicht zugreifen darf. Das Wichtigste bei solcher Ablage von Informationen, seien es jetzt Passwörter, ist auf jeden Fall auch zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also man sollte immer, auch als Enduser, auch als privater Enduser, immer versuchen, soweit technisch möglich, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Sprich, Zwei-Faktor bedeutet einmal das Wissen und einmal der Besitz. Wissen ist einfach Benutzername und Passwort. Besitz ist dann zum Beispiel eine App auf dem Handy, die einen 6-stelligen Code generiert, den man dann noch eingeben muss. Oder ein QR-Code, den man einscannen muss, um dann in der App einfach auf Ja zu klicken. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, was zu machen, aber auch da gilt es auf jeden Fall, up-to-date zu bleiben und nicht das schwächste Glied in der Kette zu sein, weil man sich so alleine schon gegenüber ganz, ganz vielen anderen sich schon absetzt.
Und wie sicher sind so Sachen mit biometrischen Daten? Also gibt es ja mittlerweile auch auf vielen Arbeitslaptops einfach mit Gesichtserkennung. Würdest du sowas empfehlen?
Biometrie ist ja auch eine Art Besitz, weil entweder man hat die Biometrie oder man hat sie nicht. Und es hat damals angefangen bei zum Beispiel den iPhones mit den Fingerabdruckscannern, die auf dem Homebutton waren. Das war so die erste Richtung. Jetzt Face ID natürlich. Dann gibt es auch direkte Iris-Scans und was nicht alles. Also die Biometrie ist auf jeden Fall ein akzeptierter Faktor und ich bin jetzt auch nicht so häufig auf Sachen gestoßen, wo man jetzt sagen kann, ich konnte jetzt die Face ID exakt reproduzieren und konnte das knacken. Passiert jetzt nicht so häufig, als dass es nicht den Mehrwert einem gibt, wenn man es aktiviert hat, gegenüber, wenn man es nicht aktiviert hat.
Jetzt haben wir schon ein bisschen geguckt, wie kann ich so Angriffe von außen vielleicht abwehren. Ne? Wie ist es denn vielleicht eher, sag ich mal, mit Angriffen von drinnen? Also auch zu gucken vielleicht, welche Leute lasse ich überhaupt rein? Da gibt es ja auch immer wieder Geschichten, dass dann Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder ehemalige Mitarbeitende, dass es da dann Probleme gibt. Also wie kann ich mich da vielleicht noch ein bisschen besser absichern?
Da gilt es auch, dass man natürlich die Leute erstmal kennen sollte, mit denen man zu tun hat. Das beginnt aber ja schon vorher schon im HR-Prozess. Also da eventuelle Passabgleiche oder so, das ist natürlich erstmal, was den Einstellungsprozess angeht. Generell ist es aber, wenn wir jetzt wieder in die IT gehen, auch da möglich, dass man Devices auch einfach pauschal aussperrt. Das heißt, mit einer Network Access Control kann man exakt sagen, wenn das Device nicht von uns als Unternehmen ausgegeben wurde, weil es zum Beispiel bei uns in der Active Directory drin ist oder in irgendeinem Verzeichnisdienst mit verbunden ist, dann kommt das technisch gar nicht auf unseren internen Netzwerk. Und diese Maßnahme ist inzwischen auch in den häufigen Anforderungen auch eine Muss-Anforderung, dass es eine Network Access Control gibt. Und die macht auch in dem Sinne vollkommen Sinn. Stellt man sich einfach mal vor, dass man in einem größeren Unternehmen arbeitet und jemand kommt zum Vorstellungsgespräch, geht in den Konferenzraum, sieht da ein freies Kabel rumliegen, steckt sich an, ist im Internet. Fühlt sich schon schlecht an, auch ohne jetzt genau den technischen Hergang dafür zu kennen. Fühlt sich nicht gut an, dass auf einmal jemand auch vielleicht mit eigener Hardware, die infiziert sein kann, weil zum Beispiel keine Antivirus-Software drauf ist, wenn die auf einmal im gleichen Netzwerksegment ist wie meine internen Server oder internen Clients, das fühlt sich schon von vornherein schlecht an. Das heißt, das kann man auch als Informationssicherheit bzw. als Teammaßnahme zum Informationssicherheitsniveau anheben, soweit einführen, die Network Access Control dann in dem Moment umzusetzen.
Okay. Und dann ist wahrscheinlich noch ein großes Thema, gerade so dieser ganze HR-Bereich, oder wo ich gerade diese ganzen personenbezogenen Daten habe, dass ich die vielleicht nochmal spezieller auf dem Schirm habe, oder ist das doch das andere schon gut mit abgedeckt?
Auch da muss man wieder unterscheiden, habe ich die HR-Daten im internen Kosmos oder sind sie in der Cloud? Gerade wir in Deutschland haben den großen Vorteil eigentlich der DSGVO. Das bedeutet, wir sind ja soweit also die Anbieter, die es jetzt in Deutschland gibt, im HR-Bereich, Personio jetzt zum Beispiel, die folgen schon den DSGVO-grundlegenden Richtlinien. Und damit nehmen die schon den ganzen Schutz auch der persönlichen Daten sehr, sehr ernst. Und auch da gilt es wieder, wenn man sich für einen Service oder auch eine Application on-prem entscheidet, sollte man in dem Moment auch schon vorher seine Hausaufgaben gemacht haben und zu gucken, wie werden denn die Sachen geschützt. Generell gilt immer, Verschlüsselung hilft. Weil wenn man es als End-User verschlüsselt und man selbst das Passwort nicht weitergibt, dann kann es auch nur mit sehr viel Aufwand wieder entschlüsselt werden. Und dieser Aufwand ist im Regelfall nicht gerechtfertigt für den Ertrag, den es bringen könnte, jetzt eine Personalakte zu lesen. Klar gibt es mal Anforderungen, wo Hacker dafür bezahlt werden, das dann doch zu tun. Das ist jetzt aber auch im normalen Firmenumfeld eher untypisch.
Okay. Haben wir jetzt ja schon ganz schön viele Punkte, die du genannt hast. Gibt es noch weitere, wo du sagst, das ist noch ein Must-Have, oder kommen wir dann schon in die Details?
Ja, also was ich ja eingangs meinte mit der regelmäßigen Überprüfung, mit dem dauerhaften Prozess, der da halt hinterlegt ist, das kann man eigentlich nicht groß genug schreiben, weil es bringt nichts, die Sachen zu integrieren und dann nicht weiter zu pflegen. Daher ist es auch sehr nicht nur empfehlenswert, auch da wieder gewisse Compliance-Anforderungen, lassen wir es jetzt mal den TISAX, also den VDA-ISA-Katalog sein, beinhaltet auch eine Muss-Anforderung, nämlich einen Schwachstellen-Scan zu machen. Und ein Schwachstellen-Scan bedeutet, dass im internen Netzwerk ein Scan ausgeführt wird, um dann verschiedene Angriffsvektoren zu simulieren. Sprich zum Beispiel, wir bieten das so an, dass wir, wie bei allem, was wir machen, natürlich eine Geschichte dahinter ist und nicht einfach nur heißt, intern nach intern mit Port X wird gescannt, sondern wir haben Szenarien dafür entwickelt. Ein exemplarisches ist einfach der gekündigte Mitarbeitende. Sprich, dass wir Mitarbeitende haben, die das Unternehmen die es verlassen sollen, aber noch nicht freigestellt sind, sprich noch Zugang haben, also somit auch die Network Access Control, die wir gerade eben besprochen hatten, übergangen haben, dann auch die Zugänge noch haben für eventuelle Serverfreigaben und noch auf Informationen kommen. wie kann sich denn in diesem Angriffsvektor der Angreifer, den wir dann in dem Moment simulieren, mit unseren Tools, die wir natürlich mehr haben als normaler Mitarbeitende, klar, aber was können wir aus dem Blickwinkel betrachten, welche Schwachstellen sehen wir, wo können wir attackieren, wo sind die Schwachstellen, die ausnutzbar sind ohne viel Aufwand, wo sind die mit viel Aufwand, wo sind die gerade erst rausgekommen sind und so weiter. Das Gleiche gibt es dann auch nochmal für positiver formuliert, wollen ja nicht immer nur negativ sein, dass jemand gekündigt wurde, sondern der neue Admin, sprich ein Admin kommt neu ins Team und hat vorher eine wunderschöne Fortbildung gemacht und will sich jetzt erstmal ein bisschen beweisen im neuen Unternehmen und sagt hier, ich mache mal einen ganzen Scan, weil ein Admin hat natürlich Berechtigung auf alle Netzwerksegmente, auf alle Zugänge, privilegierte Benutzerkonten. Das heißt, da sieht man vollumfänglich die gesamte Firma. Und wenn sowas überprüft wird und das auch in einer Regelmäßigkeit, da ist es auch wieder so, Regelmäßigkeit ist Ansichtssache oder beziehungsweise Selbstdefinitionssache. Es macht aber keinen Sinn, das seltener als jährlich zu machen. Weil wenn man jetzt einmal seine Schwachstellen kennt, dann braucht man natürlich ein paar Monate, um sie zu beheben. Das heißt, jetzt täglich zu scannen macht auch keinen Sinn. Das ist auch immer demotivierend für die IT, weil es gar nicht so schnell umgesetzt werden kann. Aber eine jährliche, halbjährliche, jährliche Überprüfung eben der Schwachstellen ist absolut zeitgemäß, weil sich die Welt einfach so schnell entwickelt und so viele Schwachstellen täglich rauskommen, wo man sich gar nicht für oder gar nicht gegen wehren kann. Daher ist auch das Schwachstellen-Scannen ein ganz großes Thema, was die IT, und da ist mir auch immer ganz wichtig, dass wenn ich mit in solche Gespräche gehe, um den Pitch sozusagen zu machen, beziehungsweise das Kickoff zu machen für eine Schwachstellenanalyse, es geht nicht darum, der IT zu zeigen, wo sie schlecht arbeitet. Es geht darum, zusammen das bestmöglichste Informationssicherheitsniveau zu erreichen. Es geht nicht darum zu sagen, du machst dein Patch-Management schlecht. Weil es kann ja auch einfach sein, dass da am Ende rauskommt, ja, ich habe die Manpower dafür nicht. Das heißt, liebe Geschäftsführung, ich brauche mehr Unterstützung. Entweder extern oder intern. Und mehr Ressourcen kann man sich entweder extern einkaufen, intern besetzen, muss man selbst sehen, mit was man dann finanziell am besten fährt. Aber es ist nicht so, und das sage ich auch immer und kann ich nicht laut genug sagen, es ist nicht, dass wir der IT in dem Moment in den Rücken fallen wollen, von wegen ihr seid schlecht. Darum geht es absolut nicht. Sondern es geht wirklich nur darum zu sagen, wie können wir mit dem Aufwand, den wir bringen, den ihr täglich macht, wie können wir da das Optimum und Maximum rausholen.
Also nehme ich da mal mit, ganz wichtig, eben wenn es einmal gut aufgesetzt ist, die Basis, da hast du jetzt ja viele Punkte genannt, einfach regelmäßig dranbleiben, weitermachen und eben zum Beispiel auch regelmäßig dann so einen Schwachstellen-Scan zu machen, um einfach zu gucken, wo sind noch Lücken und wo muss ich aktiv werden. Und dann macht es ja vermutlich auch Sinn, das in irgendeiner Form irgendwie festzuhalten, zu verschriftlichen, oder? Also auch natürlich, um eine gewisse Kontinuität zu haben, wenn dann auch mal wieder ein Admin oder so wechselt.
Ja, da kommt dann der Teil, der schriftliche Teil, der uns IT-Lern im Regelfall nicht ganz so viel Spaß macht, aber der natürlich auch gemacht werden muss, gehört dazu. Kommt dann das vom ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsystem, kommt dann, dass Richtlinien geschrieben werden müssen, wie man sich zu verhalten hat, Prozessbeschreibungen geschrieben werden müssen, wie was funktioniert. Absolut hilfreich, wenn man Onboarding eines neuen Admins hat, einfach dann zu sagen, hier sind meine 10, 12 Schriftstücke, lies sie durch, dann bist du soweit schon mal informiert, was wir denn hier überhaupt wie machen. Dazu gehört ein Backup-Konzept, dazu gehört natürlich auch irgendwo, welche Art und Weise wir von Event-Logging haben, welche auch regelmäßig an Protokollen überprüft werden müssen. Das heißt, auch Arbeitsanweisungen stehen da im Regelfall drin. Wie benutze ich das Ticketsystem? Das Ticketsystem ist eigentlich ein großes Herzstück des Unternehmens. Klare Empfehlung, immer eins zu haben. Und darin auch seine komplette Dokumentation von den Daten und Sachen zu machen. Das hilft auf jeden Fall, was jetzt Event-Logging und Protokollierung eben dieser angeht. Und das Ganze dann zu verschriftlichen, mit den Regelwerken dann zu verheiraten, da kommt dann halt eben dann der Compliance-Gedanke natürlich irgendwo rauf, aber auch genauso Anforderungen an Cybersecurity-Versicherung zum Beispiel, weil alles das, was nicht niedergeschrieben ist, kann ich zwar aus meinem Kopf erzählen, aber es kann nicht auditiert werden, weil es kann sich ja in dem Moment auch rausgedacht worden sein. Daher ist es immer besser, wenn es natürlich auch mit einer Art Versionshistorie zum Beispiel auch, also eine Änderungshistorie im Dokument, einfach so auch existiert und man sieht, dass das ein lebender Prozess ist, weil nur so ist er was wert.
Und Ticketsystem meinst du einfach so ein klassisches sozusagen ja IT-Ticketsystem, wo dann Leute irgendwelche Probleme oder so melden können?
Richtig, also ein Helpdesk-System gibt es auch ja, hunderte und dutzende Anbieter, teilweise kostenfrei, teilweise Open Source, teilweise auch sehr teuer mit Automatisierung und so. Da gibt es je nach Wunsch einige Lösungen, On-Prem, Cloud und so weiter. Also wie immer gibt es davon einen ganz bunten Blumenstrauß. Was aber insgesamt wichtig ist für alles das, was wir machen, in gerade der Überprüfungsarbeit und der regelmäßigen Überprüfungsarbeit ist es zu sagen, wer hat was wann getan. Und nichts ist so einfach, wie dass man eine E-Mail zum Beispiel als derjenige Backup-Checker einfach eine E-Mail zu schreiben, ich habe heute das Backup gecheckt von dem Server, einfach auf Senden drücken, dann wird automatisch ein Ticket erstellt, wenn man ein Ticket-to-Mail hat oder Mail-to-Ticket so rum hat, dann ist es so, dass dann einfach das Ticket erstellt wird. Absender ist klar, also wer hat es gemacht, wann wurde es gemacht, Timestamp, was wurde gemacht, Inhalt der E-Mail. Und sich E-Mails hin und her zu schicken, das nachzuvollziehen und das aufzubereiten, das ist eine astronomische Arbeit. Deswegen ganz klare Empfehlung, wenn nicht sogar ein ganz klarer Hinweis, das auf jeden Fall eine nachhaltige Empfehlung, sich ein Ticketsystem anzuschauen und einzuführen, um genau solche Dokumentationen da drin einfach umsetzen zu können.
Und Event-Logging hattest du jetzt ein, zwei Mal erwähnt. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz sagen, was das ist?
Event-Logging ist alles das, was auf den Endgeräten passiert, auf den Servern passiert, auf der Infrastruktur passiert. Also im Endeffekt die Event-Logs von wer hat sich wann angemeldet, welcher Administrator hat welche Änderung gemacht, welches Passwort wurde wann von wem zurückgesetzt zum Beispiel. Aber auch solche Sachen wie welche Daten sind wohin gegangen, geht auch. Das ist dann File Integrity Monitoring, ist noch ein bisschen intensiver. Ist alles möglich und da kann man auch wieder vom Hundertstel ins Tausendstel gehen. Aber generell Event-Logs sich anzugucken, wer hat sich wann, alleine nur die Fehler anzugucken, als Filter nur Fehler, reicht erstmal schon, um zu wissen, bin ich jetzt zum Beispiel bei Microsoft 365, hat sich eine IP-Adresse aus einem Land versucht zu connecten, die nicht zu erwarten war, dann wird sie im Error-Log drinstehen. Wenn das auf einmal steht, dass da auch ein erfolgreicher Login mit passiert ist, sollte man dementsprechend anlassbezogen Passwörter ändern, die Leute besser schulen und Zwei-Faktor-Authentifizierung nochmal wieder mit integrieren. Also solche Maßnahmen danach wieder davon abzuleiten. Dafür ist das Event-Logging auf jeden Fall sehr wichtig und eigentlich die einzige Basis, die es ist. Da ist es aber auch wieder so, es gibt so viele verschiedene Systeme, wo Event-Logs geschrieben werden. Es empfiehlt sich da auch ein zentralisiertes Tool einzusetzen. Darf auch ein kostenloses sein oder Open-Source-Produkt sein, völlig egal. Wo es zusammenläuft, wo man einen einzigen Filter macht, den man Error-Fehler, was auch immer nennt und sich nur den anguckt aus den ganzen angebundenen Maschinen. Und damit kommt man auf jeden Fall schon mal, was jetzt so diesen IT-Forensik-Teil angeht, ganz gut dahin, um zu erklären, warum was passiert ist und wie das in Zukunft auch verhindert werden kann.
Okay, da komme ich dann quasi auf mögliche Fehlerquellen und kann das dann wieder beheben oder schließen. Du hattest jetzt auch schon angesprochen, Schulung von Mitarbeitenden. Wie wichtig siehst du das so, wenn wir auf diese Must-Haves gucken? Weil viel, die Punkte, die du genannt hast, ist ja schon, was ich jetzt als IT-Team oder Beauftragter da machen kann. Wie wichtig ist es da dann noch, die Menschen auch mitzunehmen?
Essentiell. Also das Wichtigste oder der erste Angriffspunkt ist natürlich irgendwo ein Mitarbeitender. Bedeutet dann, die müssen auch geschult werden. Die Menschen müssen ans Unternehmen irgendwo rangebracht werden, müssen regelmäßig auch Schulungen auch wiederholen. Ich weiß, das ist sehr nervig im Regelfall, aber auch gelernte Sachen können sehr schnell vergessen werden. Daher ist es auch da wichtig zu sagen, dass man auch da wieder regelmäßig dranbleibt und in irgendeiner Art und Weise eine Schulungsplattform hat. Dieser Gedanke von vor Corona, man setzt sich zusammen hin und bespricht was, das ist ja eh auch schon Vergangenheit. Daher auch da wieder in irgendeiner Art und Weise ein zentralisiertes Schulungstool etablieren und auch eine Regelmäßigkeit darin wieder erreichen. Am besten natürlich mit Nachvollziehbarkeit, wer hat was wann gemacht. Und auch eventuell mit Zertifikaten oder so, dass am Ende vielleicht auch mit der Gamification es nicht ganz so schlimm ist, die ganzen Schulungen auch nochmal zu machen.
Das heißt, ist es so ein bisschen, dass ich schaue, was kann ich technisch umsetzen, so viel wie möglich und diesen Part, den ich einfach nicht technisch so weit eingrenzen kann, zu 100%, wo ich dann die Menschen brauche, da dann zu gucken, die eben zu schulen.
Auf jeden Fall, gerade bei Zugriffsberechtigung zum Beispiel. Wenn man jetzt im Microsoft-Kontext bleibt, bei Microsoft Teams, ich als Administrator kann zwar nachvollziehen, wer wo drin ist, aber wer wen einlädt, das können auch schon dann die End-User sein. Daher müssen diese auch natürlich dementsprechend geschult sein, was die Klassifizierung der Informationen angeht. Sind die einfach so nach extern zu teilen oder nicht? Also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, ein ganz großes Sicherheitsrisiko natürlich, aber im Endeffekt genau deswegen werden die Leute auch bezahlt, nämlich sie müssen sich auch irgendwann mal an Regeln halten und durch die Schulungen, durch die etablierten Schulungen und regelmäßigen Schulungen sind sie auch sehr gut vorbereitet darauf, sich ordentlich zu verhalten und nicht auch da wieder der erste zu oder anzugreifende Punkt zu sein.
Okay, jetzt weiß ich, habe ich schon von dir mitgenommen quasi, warum ich das machen sollte, auch wie ich es umsetzen kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eben keine Zertifizierung gerade anstrebe, weil ich das nicht machen muss oder das für mich zu aufwendig ist, kostet ja auch einiges. Wie kann ich denn vielleicht überprüfen, ob ich da gut und auch ausreichend aufgestellt bin?
Wenn nicht die Anforderungen eines Cybersecurity-Versicherung, was relativ viele aber trotzdem haben, oder aus Compliance-Gründen oder Kundenverträgen kommen, ist es auf jeden Fall so, dass wir zum Beispiel als Nextwork bieten das an, dass wir ein Label haben, Nextwork Approved. Das bedeutet dann für unsere Kunden, die wir betreuen, wir simulieren Audits auf Basis von VDA ISA auf ISO 27001. Simulieren wir solche Audits, die wir dann beim Kunden durchführen und auch dann dementsprechend die Umsetzung von den IT-Maßnahmen, um dann darzustellen, dass wenn eine Anforderung kommt aufgrund von Kundenseite oder eine Cybersecurity-Versicherung abgeschlossen werden soll oder eben auch TISAX um die Ecke kommt oder ISO, dass unsere Kunden soweit auch die Grundvoraussetzungen haben, sodass nur noch minimalste Anpassungen an ihrem täglichen Doing mach oder nötig sind, um halt eben diese Zertifizierung direkt auch durchzustehen und zu bestehen. Daher ist es da so, das Informationssicherheitsniveau insgesamt, auch wenn man es nicht braucht, sollte soweit auch von externen in irgendeiner Art und Weise zertifiziert sein. Und genau da setzen wir eben mit unserem Nextwork Approved Siegel an.
Okay, und das heißt, durch euer Siegel weiß ich dann eben, ich habe da schon mal eine gute Basis, die mir entweder ausreicht oder eben, falls ich mal doch mehr brauche für eine externe Zertifizierung, dann kann ich da schon gut drauf aufsetzen quasi.
Durch das Siegel, was dann an unsere Kunden von uns ausgestellt wird, profitieren die ja dann von unseren, ich würde sagen, 500 bestandenen Audits aus den letzten 5-6 Jahren, profitieren natürlich aus ihrem kompletten Wissen, was wir da haben. Und wir sind Audit approved und deswegen sind wir auf jeden Fall in der Lage zu sagen, was fehlt dir, was brauchst du noch? Und das Schöne ist, wenn man halt eben auch nicht die Anforderung hat, eine Compliance zu erfüllen, sprich den zeitlichen Druck hat, kann man das auch hervorragend budgetieren. Man kann sagen, man möchte das jetzt alles in einem Jahr machen, weil man noch ein Budget hat. Man möchte es Anfang des Jahres haben, um dann zu sehen, was dann überbleibt. Man möchte es vielleicht auch über 2 Jahre teilen, ist völlig egal. Da sind wir komplett flexibel und haben auch schon alle möglichen Anfragen von unseren Kunden auch jetzt schon bekommen. Und daher ist es da das Wichtigste, dass man es macht, dass man anfängt, dass man dranbleibt, dass man es etabliert und dass man das Thema auch ernst nimmt. Und auch wenn es kostet, ja, natürlich, wie gesagt, IT immer eine rote Zahl, ist es trotzdem für den restlichen Betrieb der Firma, für die Existenz der Firma unglaublich wichtig, es zu tun.
Also passen ja eigentlich wieder zu eurem Motto quasi Own Your Compliance. Ich schaue einfach wirklich, was brauche ich, was ist gerade für mich so ein bisschen das, ja, was ich umsetzen muss und das dann auch gemeinsam mit eurer Unterstützung quasi zu tun. Aber jetzt mit Blick auf die Kosten ist es dann vielleicht trotzdem ein bisschen weniger aufwendig, bisschen weniger umfangreich wie jetzt TISAX, wenn ich jetzt zum Beispiel das Next Approved Label quasi nutze.
Ja, es ist weniger, weil wir uns ja auch nicht in dem Moment ausschließlich für ein Audit in dem vorbereiten, also auch mit dem zeitlichen Druck nicht vorbereiten. Das heißt, wir können erstmal natürlich es alles mit geregelten, mit wiederkehrenden Verträgen zum Beispiel auch irgendwo machen, also mit einer monatlichen Bezahlung anstatt jetzt mit einer einmaligen. Wir haben dann die Möglichkeiten, da auch zu priorisieren, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Es gibt ein paar Anforderungen aus dem VDA ISA-Katalog, die das Informationssicherheitsniveau auf ein noch höheres Level heben, die aber für den Grundbetrieb vielleicht nicht in dem vollen Umfang erforderlich sind. Und da können wir genau abstimmen mit dem Kunden zusammen zu sagen, wie viel sollte denn am Ende dann das Delta maximal sein, falls die Anforderung kommt. Ist das realistisch für euch? Jetzt für Arztpraxen zum Beispiel gibt es natürlich ganz andere Anforderungen compliance-mäßig als jetzt ein TISAX. Die werden mit der Automobilbranche nicht viel zu tun haben. Aber da eine ISO 27001 zu haben oder eine ähnliche Anforderung aus dem Ärztekammer, die es vielleicht noch nicht gibt und geben wird, trotzdem das Niveau zu haben, wie groß soll dann das Delta am Ende sein zwischen dem, was wir schon umgesetzt haben und was noch kommen kann, und mit dem Betrag und mit dem mit der Spanne können wir auf jeden Fall dann auch soweit flexibel spielen und uns dann darauf vorbereiten und gewisse Sachen jetzt schon umsetzen und gewisse Sachen dann aber auch sagen, erst wenn die Anforderung auch wirklich kommt.
Also ganz gut, da vielleicht euer Label oder euer Siegel, was eben vielleicht so ein bisschen diese Lücke schließt. Ne? Ich will irgendwie nichts nicht haben, aber ich will auch nicht jetzt vielleicht TISAX eben haben, sondern einfach zu gucken, was brauche ich. Und dadurch, dass ich es quasi entspannter ohne Zeitdruck umsetzen kann, ist es dann auch wiederum günstiger und eben wirklich für meine Bedürfnisse abgestimmt.
Vor allem ist es für die Geschäftsführung dann auch sichtbar, was man denn dann, also auch natürlich zu dem Siegel, was wir machen, gehört natürlich auch eine Art Audit. Sprich auch, es gibt Management Review am Ende, es gibt Hinweise auf, was sind die fehlerhaften oder die Schwachstellen, was ist das Risiko. Es gibt insgesamt eine Risikobewertung. Das heißt, auch da ist der Mehrwert insgesamt schon für ein Unternehmen gegeben, dass man am Ende des Tages auch weiß oder am Ende des Projektes, weil wir können alle einzelnen Teile, die wir jetzt heute schon besprochen haben, alles in unterschiedlichen kleinen Projekten ja auch durchsetzen. Können wir auch sagen, wir sind an dem Punkt mit diesem Risikoniveau und dann ist auch die Geschäftsführung in dem Moment mit dem ja schon pauschal zu akzeptieren im Risiko immer auch up to date und informiert, was denn jetzt gerade noch gemacht werden muss, damit man ein noch ruhigeres Fahrwasser dann in dem Moment dann erreichen kann.
Okay, super. Weiß ich jetzt quasi, was zu tun ist und auch, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich es nicht alleine soweit schon alles weiß, wie und wann ich es machen kann. Zum Abschluss vielleicht noch als letzte Frage, womit sollte ich denn jetzt loslegen? Also gibt es vielleicht so die eine Sache, wo du sagst, da ist wenig Aufwand, aber es ist gleich eigentlich ein Riesenhebel. Was wäre das, wo du sagst, damit loslegen?
Wenig Aufwand ist, wenn man von gar nichts startet und schon eine etablierte Firma hat, natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn schon etablierte Prozesse sind, auch wenn sie nicht niedergeschrieben sind, die einfach in eine Richtung laufen und sie vielleicht nicht in die richtige Richtung laufen oder nicht in die optimierte Richtung laufen, ist es schwer, das dann mit wenig Aufwand zu machen. Aber generell ist das Asset Management ein ganz großes Thema, also zu wissen, was habe ich überhaupt. Viele nehmen als Basis auch irgendwo das Anlagevermögen, auch okay. Aber generell gilt es nochmal da ein bisschen up-to-date zu sein. Und auf das Asset-Verzeichnis kann man immer hervorragend auch dann ein Mobile-Device-Management aufbauen und dann darauf dann das Patch-Management. Und damit hat man schon eine ganze Menge erledigt. Von Antivirenschutz gehen wir jetzt einfach mal pauschal aus, dass man weiß, dass man sowas braucht. Die zusätzlichen Maßnahmen in der Reihenfolge, was zwar nicht mit wenig Aufwand direkt ist, aber Mobile-Device-Management und Patch-Management, da ist das, was wir aus den Schwachstellen-Scans, die wir bei unseren Kunden regelmäßig durchführen, merken, ist, dass das Patch-Management auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist und ein großer Angriffsvektor ist, den man mit dauerhafter Arbeit aber auch relativ leicht schließen kann.
Okay, perfekt. Danke dir. Dann weiß ich da jetzt nochmal, wo die größten Hebel sind und wie man da am besten loslegt. Danke dir.
Sehr gerne.
Das war's für heute mit einer neuen Folge von Own Your Compliance. Wir haben von Finn erfahren, warum IT-Sicherheit für Unternehmen extrem wichtig ist und auch immer wichtiger wird. Gemeinsam sind wir durch alle relevanten Must-Haves gegangen, an die Unternehmen denken sollen, beziehungsweise eben Maßnahmen, die sie umsetzen sollten. Zum Beispiel eine gute Passwortrichtlinie oder auch ein Patch-Management. Außerdem ganz wichtig die Empfehlung von Finn, dranbleiben an dem Thema. Also nicht denken, dass ich es einmal aufgesetzt habe und dann ist gut mit dem Thema, sondern eben immer dranbleiben, weitermachen. Zum Beispiel bietet sich da an, immer mal wieder einen Schwachstellen-Scan zu machen, um eben zu gucken, wo sind Schwachstellen, die ich dann auch eben wieder schließen kann. Und wenn ihr Hilfe bei dem Thema braucht, dann wisst ihr ja jetzt spätestens, wen ihr da auch fragen könnt. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Podcast und empfehle uns weiter. Ich sage danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal.